Hey.
Radio Tour. Der Radsport-Talk in Kooperation mit radsportnews.com auf meinsportradio.de.
Nach 10 Jahren gibt es wieder eine Deutschland-Tour im Radsport und damit herzlich willkommen hier zur Tageszusammenfassung der Deutschland-Tour bei Radio Tour, dem Radsport-Talk von meinsportradio.de und radsportnews.com. Wir blicken in den nächsten 4 Tagen auf die 4 Etappen, die uns insgesamt bei dieser Tour von Koblenz nach Stuttgart führen, über 737,5 Kilometer mit 22 Teams, 132 Profis, darunter Geraint Thomas, der Tour de France-Sieger, der Tour-Zweite Tom Dumoulin ist mit dabei und Romain Bardet, der Tour-Vierte, ist auch noch mit dabei und für meinsportradio.de und radsportnews.com ist der Felix Mattes vor Ort. Hallo Felix.
Hallo Malte.
Ja Felix, du bist für radsportnews.com vor Ort, verfolgst das Rennen hautnah und hast heute auch gesehen bei dieser Sprintankunft in Bonn, wie knapp dann sowas manchmal auch eben ausgehen kann und wie knapp Pascal Ackermann am Schluss dann auch geschlagen wurde, hauchdünn nämlich von Alvaro Hodek. Lass uns, bevor wir auf die Etappe eingehen, dieses spannende Finale uns nochmal angucken. Pascal Ackermann ja vor wenigen Tagen in Hamburg noch der große Pechvogel gewesen, als er gestürzt war auf den Schlusskilometern. Heute der Pechvogel, weil er geschlagen wurde.
Ja, kann man vielleicht so ein bisschen so sehen. Er war sehr motiviert, weil es halt in den letzten Wochen, Monaten eigentlich super gut bei ihm gelaufen ist. Er ist in absoluter Topform. Deutet sich schon an, dass er der große neue deutsche Sprinter wird. Wobei man natürlich nie Marcel Kittel vergessen darf, der ja auch noch nicht so wahnsinnig alt ist. Und Greipel fährt ja auch noch weiter. Aber ja, und er hat sich große Hoffnung gemacht, hat sich auch selbst, glaube ich, ein bisschen Druck gemacht und war dann vielleicht sogar einfach ein bisschen zu heiß, ein bisschen zu übereifrig und ja, ein bisschen zu früh den Sprint angezogen, ein bisschen zu früh losgestartet und dann kam Alvaro Hodge, wie er uns aufgeklärt hat in der Pressekonferenz, wie er ausgesprochen wird übrigens. Er ist nämlich schottischstämmig, die Familie, und der Name ist dann Hodge. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich einfach irgendwelche, bei den Kolumbianern irgendwie beim Pass wurde da wahrscheinlich ein Buchstabendreher eingebaut oder wie auch immer. Jedenfalls, ja, der kam von hinten und war dann am Ende einfach schneller und hat sich ein bisschen so eine halbe Vorderradlänge vor Ackermann über die Linie geschoben.
Und wie hat Pascal Ackermann dieses Finish selbst gesehen? Wir lassen ihn selber mal erzählen.
Vielleicht hat ein bisschen Kraft gefehlt, aber deshalb habe ich es halt nicht verloren. Also Alvaro hat es einfach richtig gemacht. Er kam mit der schnelleren Geschwindigkeit von hinten und ist aber dafür verdient gewonnen. Halt. Muss man einfach so zugeben. Ich stöhne, denke ich, mal bei 2,50 raus, und wenn halt von hinten jemand schon mit Windschatten kommt, dann war es vielleicht ein bisschen lang, aber normalerweise 250 Meter Sprint sind jetzt nicht zu lang. Also von daher, es ist halt eine Sekundenentscheidung. Vielleicht habe ich heute die Nerven verloren, gerade nach Hamburg, dass ich es nochmal zeigen wollte.
Ja, er hat Hamburg auch direkt nochmal angesprochen. Er wollte es nochmal zeigen. Hast du ihm diese Motivation, diese vielleicht Übermotivation auf der Strecke anmerken können?
Ja, auf der Strecke jetzt vielleicht nicht unbedingt. Wie er es auch sagt, eigentlich ist er nicht wirklich von der reinen Distanz her zu früh angetreten, aber es war wohl doch auch ein bisschen Wind auf der Zielgerade, und vielleicht war das auch ein bisschen ausschlaggebend. Aber die Motivation hat man ihm auf jeden Fall deutlich gestern schon bei der Teampräsentation angemerkt und auch heute Morgen da. Sowieso einer, der immer viel lächelt und so ein Sonnenschein ist quasi. Aber war auf jeden Fall total heiß drauf auf diese Chance hier im deutschen Meistertrikot bei der Deutschlandtour, um Etappensieg oder zum Etappensieg zu sprinten. Und ja, wie gesagt, kann sein, dass er dann vielleicht vergessen hat, auf Wind zu achten, wobei das natürlich auch schwierig ist, wenn man hinter seinem Anfahrer sitzt. Und dann war es halt einfach doch ein bisschen zu früh. Aber Hodge ist halt eben auch ein sehr großes Sprinttalent. Es steht jetzt 3-2 für den Kolumbianer im direkten Duell dieses Jahr. Im Frühjahr bei den Hansame Classic hat Hodge gewonnen gegen Ackermann. Dann jetzt bei der Polen-Rundfahrt Anfang August hat Ackermann zweimal und Hodge einmal gewonnen in den direkten Duellen. Ja, und es steht 3-2 für Hodge. Also die beiden könnten in den nächsten Jahren tatsächlich auch bei ganz großen Rennen die Sprintduelle gegeneinander austragen, wobei es natürlich da noch einige andere Kandidaten gibt.
Beide ja auch noch sehr jung. Du hast es gesagt, Ackermann 24 und der Kolumbianer, der ist erst 21 und der hat sich auf seiner Pressekonferenz dann natürlich auch über seinen Sieg ausgelassen.
Ja, yesterday we did the record. I did 2-3 times. I knew perfect the last kilometer and I was with Elio, always with me. I knew it was a lot of corners in the last 5Ks and I tried to be in a good position. He put me in the wheel of Greipel in the last 500 meters, but I saw Greipel, he didn't start, and yeah, I took the start, and yeah, at the end I didn't know that I won or not, but yeah, after 2 minutes, they say in the radio, Alvaro, you win, yeah, it was really a good moment for me.
Das kann man verstehen, dass das ein wirklich guter Moment für ihn war. Ja, sowohl Bora Hansgrohe als auch Quickstep, die hatten natürlich Pläne für dieses Finale. Er hat es ja gesagt, man hat sich da abends vorher schon ein bisschen was zurechtgelegt über den Plan von Bora Hansgrohe. Felix, da hast du mit Rüdiger Selig gesprochen. Wir hören mal rein.
Rüdiger Selig, es sah so aus, als ob er vielleicht ein bisschen zu früh gegangen ist, der Pascal Ackermann.
Ja, wie gesagt, wir hatten die Information, dass im Finale kein Wind ist. Und deswegen dachte man, dass halt, dass man schon lang fahren kann. Aber im Endeffekt, wo ich rausgegangen bin, habe ich schon gemerkt, richtig Gegenwind. Und naja, man kann halt nicht immer gewinnen, ne? Das ist halt Radsport.
Er selbst wirkte ziemlich enttäuscht jetzt eben nach der Linie. Verständlich wahrscheinlich an so einem Tag.
Ja, es ist halt hier wirklich Heimrennen und wir sind alle ziemlich motiviert gewesen, bestens gelaunt und haben uns heute wirklich eigentlich nur den Sieg gesetzt. Und wenn man dann halt Zweiter wird, dann ist man natürlich im ersten Moment traurig, aber ich denke, dass wir trotzdem gezeigt haben, dass wir hier den stärksten Leadout haben und auch den stärksten Sprinter. Weil, wie gesagt, der ist 200 Meter von vorne gefahren, da sind sie nur am Hinterrad fahren können, da kam keiner vorbei und dann auf den letzten Metern durch den Windschatten dann. Aber gut, das werden wir heute Abend nochmal am Essen dann auswerten und dann probieren wir es halt morgen wieder.
Wie ist das zu erklären, Felix, aus deiner Sicht, dass eben so eine Information kommt, da ist Windstille, wenn das doch eigentlich nachgewiesenermaßen gar nicht ist?
Ja, es kommt halt ein bisschen drauf an, von wann die Information ist. Ich meine, Wind kann sich natürlich ja auch ein bisschen verändern. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt auch nicht das Gefühl, dass da extremer Gegenwind war an der Zielgerade, aber die Fahrer haben dann sehr gutes Gespür für, also gerade so ein Anfahrer, der eben das dann in dem Moment halt abbekommt, den Wind von vorne. Und da reicht ja unter Umständen bei den Geschwindigkeiten auch schon ein bisschen mehr Gegenwind, dass ein bisschen mehr Kraft brauchst und dann kommt Hodge von hinten aus dem Windschatten, wie Rüdiger Selig ja auch sagt, und hat dann einen Geschwindigkeitsüberschuss. Er kam ja auch von relativ weit hinten und da ist der Geschwindigkeitsüberschuss durch mehrere Fahrer Windschatten quasi noch ein bisschen höher. Und dann reicht es eben nicht. Also ich würde ihn jetzt gar nicht unterstellen, dass sie da oder dem Team nicht unterstellen, dass sie die Fahrer sehr schlecht oder bescheiden informiert haben. Kann natürlich sein, dass ein paar Minuten vorher noch weniger war. Ist immer schwer das genau zu sagen. Aber ich hatte, wie gesagt, nicht das Gefühl, dass da jetzt die Fahnen standen nicht so stramm, dass man jetzt sagen müsste, da hat es richtig geblasen, wie jetzt bei der Tour dieses Jahr bei ein paar Ankünften zum Beispiel.
Und es sind ja auch dann, das weiß man ja auch, gerade im Sprint am letzten Ende dann Nuancen entscheidend, die dann dazu führen, dass man eben gewinnt oder eben, wie in diesem Fall Pascal Ackermann, dann den zweiten Platz einnimmt. Aber er hat ja auch gesagt, greifen wir eben nochmal weiter an, obwohl die nächsten Etappen, da können wir vielleicht ganz kurz schon mal drauf eingehen, wir gehen später natürlich noch mehr drauf ein, dass die nächsten Etappen nicht unbedingt sprinterfreundlich sind.
Ja, nicht unbedingt eben. Also es sind schwierige schwierige Teilstücke, die zweite von Bonn nach Trier und auch die dritte von Trier nach Merzig und eigentlich auch die vierte von Lorsch nach Stuttgart natürlich mit dem Herdweg am Ende in der Schlussrunde. Da sind überall Anstiege hinten drin, aber die Ackermann wirkt selbstbewusst und wenn ein Fahrer sagt, dass er schaut, dass sie noch mehr probieren wollen, auch auf den Etappen, dann fühlt er sich halt auch wirklich, wirklich richtig stark. Ackermann ist auch kein Sprinter, der überhaupt nicht über so Anstiege drüber kommt. Also, er ist keiner, der nur absolut Top-Ebene Etappen kann, sondern der hat auch ein bisschen die Chance, da dann mit drüber zu kommen. Es kommt dann ganz drauf an, wie eben das Rennen verläuft, wie die anderen Teams fahren, ob es genug Fahrer gibt, die es, wie man so schön sagt, schwer machen, die also an den Anstiegen so richtig Vollgas fahren, um die Sprinter abzuschütteln oder ob eben da auch ein bisschen das kontrolliert werden kann. Und ja, also es ist nicht undenkbar, dass die Sprinter drüber kommen oder zumindest einige von ihnen. Und wenn Ackermann davon so spricht, dann scheint er sich wirklich sehr, sehr stark zu fühlen. Und dann kann man ihm das natürlich auch zutrauen. Oder muss man, wenn er sich selbst zutraut.
Seine Mannschaft Bora Hansgrohe und auch Quickstep, die haben sich heute natürlich auf der Strecke dann auch entsprechend stark präsentiert, haben es ja auch geschafft, dann das Rennen letztlich so zu gestalten, dass es zu dieser Sprintankunft kam, haben sich da ja auch dann in die Verfolgungsarbeit gemacht. Denn nach 18 Kilometern, da hatte sich heute eine kleine Gruppe aus 5 Mann, glaube ich, abgesetzt.
Ja, es gab dann, wie es halt immer so ist bei Rundfahrten, gab dann eine Ausreißergruppe, aber Bora Hansgrohe mit der Hilfe von Lotto und ich glaube auch von Quickstep haben das recht souverän kontrolliert und es wusste eigentlich jeder, dass es heute in Bonn auf der Zielgerade, also es war ja perfekt angerichtet, also auf der Konrad-Adenauer-Allee, da ging es 2 Kilometer nur geradeaus zum Ziel und vorher eigentlich auch 2 Kilometer geradeaus, dann war nur ein großer Kreisverkehr dazwischen. Also ja, es musste eigentlich zum Sprint kommen und da hatten die Ausreißer nicht so wirklich, also Haller war da glaube ich drin von Heizumat Radnet, Sven Reuter war es.
Sven Reuter war es, genau.
Genau, Sven Reuter war es. Hatten da nicht wirklich die Chancen und ja, hat man ja dann auch am Ende gesehen, sind relativ zeitig vorm Ziel auch eingeholt worden. Haben die vielleicht die Sprinterteams auch aus letzter Woche Bing Bang Tour in Holland gelernt?
Wo sie
sich ein paar Mal verkalkuliert haben, die Sprinterteams und die Ausreißer haben durchkommen lassen.
Denn da haben wir hier bei Radio Tour auf meinsportradio.de dann am Tag vorher jeweils gesagt, morgen ist Sprintankunft, da passiert nichts in Sachen Gesamtklassement, da werden die Sprinter kommen und am nächsten Morgen mussten wir dann klein beigeben, Lukas Kruse und ich, und eben sagen, na, es kam doch anders, als man dachte. Aber zur Ehrenrettung von Lukas muss ich sagen, er hat immer schon so gesagt, naja, man weiß ja nicht. Es kann ja dann doch anders kommen und es kam dann anders. Heute kam es so, wie es letztlich auch geplant war. Aber zu dieser Ausreisergruppe können wir vielleicht noch sagen, Sven Reuter, der hat sich auch die ersten beiden Zwischensprints, die beiden Sprintwertungen, die Punkte dafür gesichert nach 25 Kilometern in Nassau und in Neustadt-Wied nach 108 Kilometern. Da gab es dann auch nochmal für ihn 5 Punkte dann zu holen. Er liegt damit momentan im Punktetrikot auf Platz 3 hinter Ackermann und eben Hotsch. Die haben sich da dann entsprechend natürlich durch ihre Punkte, die sie für den Zieleinlauf dann gekriegt haben, auch noch da richtig dann positioniert. Es gab aber auch noch eine weitere Sprintwertung. Da ging es nicht um Punkte, da ging es um Zeitgutschriften.
Ja, es gibt immer bei der Deutschlandtour, haben sie es so eingeführt, dass es eben neben den normalen Zwischensprints auch noch den sogenannten Bonussprint gibt, der immer relativ nah am Ziel sich befindet. Gab es bei der Tour de France ja dieses Jahr auch in der ersten Tourwoche. Und da gibt es halt nochmal 3, 2, 1 Sekunden für die ersten 3 an Gutschriften. Und der hat Jens Reinders von Leopard, der Belgier, hat sich da die 3 Sekunden geholt. Ist was ein bisschen Auswirkungen natürlich aufs Klassement hat. Mhm. Allerdings, wenn es jetzt in den nächsten Tagen dann zu Abständen kommt durch die Anstiege, ich glaube, dann ist die Auswirkung dieser Boni-Sprints nicht mehr allzu groß. Es sei denn, Hotsch und Ackermann kommen über alle Anstiege drüber und am Ende geht es tatsächlich im Gesamtklassement um Sekundenabstände wegen Bonifikationen im Ziel. Dann sind natürlich auch die Zwischensprints unter Umständen ein bisschen ausschlaggebend.
So sieht's aus. Eine Bergwertung gab es auch noch, und zwar eine relativ kleine, nach 116 Kilometern. Also auch das gab es auf der Etappe am heutigen Tag. Und ich gucke gerade nochmal, wer die natürlich gewonnen hat. Das müssen wir euch selbstverständlich auch noch sagen. Das war Kevin van Melsen aus dieser Gruppe. Der hat sich da diese 3 Punkte gesichert. Und damit ist er erster Träger des Bergtrikots bei der Deutschlandtour 2018. Wir haben über so viele Namen gesprochen. Und wir haben eingangs ja auch erwähnt, wer von den ganz großen Namen auch am Start ist. Wo sind die denn heute abgeblieben? Die haben sich einen eher lauen Tag gemacht.
Ja, lauen Tag. Lauen Tag ist natürlich fies gesagt. Also André Greipel habe ich im Ziel versucht zu sprechen, aber er war relativ angefressen und wollte nicht wirklich was sagen. Er ist da öfters so, wenn es nicht so gelaufen ist, dass er dann lieber erstmal den Mund hält, bevor er irgendwie Sachen sagt, die nicht unbedingt raus sollten. Und ja, ist auf Platz 6 gesprintet, war ein bisschen eingeklemmt im Sprint und ja, das kann halt passieren, muss man sagen, das ist halt einfach so, im Sprint kann's halt mal schief gehen. Ist halt schade, wenn's beim Heimrennen ist, deswegen war es glaube ich auch so, dass er deswegen dann zusätzlich noch angefressen war und ja, und die ja, ziemlich enttäuscht war auch Marcel Kittel eben, der eben gar nicht in den Sprint um den Sieg eingegriffen hat, sondern als letzter, glaube ich, als allerletzter ja. des geschlossenen Hauptfeldes irgendwie über die Linie gerollt ist, wenn ich jetzt hier das Ergebnis runtergehe,
als 109.
genau, ja. ist er ins Ziel gekommen, nur die halt schon abgehängt waren oder sich nach dem Sprint anziehen haben abhängen lassen, weil sie rausgenommen haben, waren halt dann noch dahinter. Der war natürlich auch sehr enttäuscht und ja, es passt so ein bisschen zum Jahr von oder zum Sommer von Marcel Kittel, dass es einfach nicht laufen will.
Hm. Rick Zabel immerhin noch einen 9. Platz geholt, das aus deutscher Sicht nochmal hervorzuheben. Und Geraint Thomas, Tom Dumoulin und Romain Bardet, die haben sich dann im Hauptfeld einfach aufgehalten. Deren große Stunde schlägt dann in den nächsten Tagen, vor allen Dingen am Freitag.
Ja, die haben sich zurückgehalten. Das war erwartungsgemäß bei der Sprintankunft, wobei Thomas ja sogar im Finale dann nochmal von vorne gefahren ist, auf den letzten Kilometern durch Bonn, als so ein bisschen rechts-links ging, da durch Bonn-Beuel heißt es, glaube ich, durch. Bevor es dann über den Rhein rüber ging, da ist Sky von vorne gefahren. Thomas hat das Tempo gemacht, hat den Zug angeführt. Das ist auch ein schönes Bild. Da sind sie auch im Ziel. Die Sprecher, Stefan Schwenke, der hier quasi der Stadionsprecher in Anführungszeichen ist, haben das sehr, sehr gefeiert, dass eben der Tour de France-Sieger jetzt hier die Deutschland-Tour in den Zielort Bonn reinführt. War ein schönes Bild und da haben sie dann so einen kleinen Versuch noch gestartet, haben dann nämlich auf einmal die ganzen Sky-Jungs rausgenommen, bis auf einen, Luke Rowe, und der ist durchgestartet und hatte dann ruckzuck ein paar Meter Vorsprung, hat nochmal ein Solo probiert auf den letzten 10 Kilometern. Ich glaube, 8 vor Ziel oder 7 vor Ziel ist er weggefahren, aber letztendlich auch keine Chance dann gegen die Sprintzüge. Also da haben sich die anderen dann, nachdem Sky rausgenommen hat, einfach wieder formiert und Bora hat durchgezogen und dann haben sie ihn, Bora und Lotto, haben ihn dann da wieder eingefangen.
Jetzt hat ja die Deutschlandtour nach 10 Jahren ihr Comeback gefeiert in Deutschland. So lange hat es diese Tour nicht mehr gegeben. Radsport in Deutschland in der Zwischenzeit ja auch so ein bisschen in der Versenkung verschwunden in den letzten Jahren. Auch mit dem Grand Départ im letzten Jahr dann in Düsseldorf wieder mehr in den Fokus gerückt. Dazu kommen natürlich dann auch Erfolge von deutschen Fahrern. Jetzt ist die Deutschlandtour wieder da. Große Frage stellt sich dann natürlich auch, wie war die Stimmung an der Strecke? Du hast mit Rüdiger Selig darüber gesprochen.
Wie war die Stimmung unterwegs und auch hier im Ziel?
Überraschend gut. Also ich muss wirklich sagen, ich war positiv überrascht von der Zuschaueranzahl. Und gute Laune, viele Leute, sah ziemlich gut aus, ja.
Natürlich nicht zu vergleichen mit dem Grand Départ, aber wie hast du insgesamt die Stimmung erlebt? Du bist die Strecke ja auch abgefahren, hast die gesäumten Straßen gesehen.
Ja, ich bin gar nicht mal so viel von der Strecke abgefahren, weil die kürzeste Verbindung von Koblenz nach Bonn mit der Strecke wenig zu tun hatte, weil die einfach auf der B9 am Rhein entlang nach Norden ging. Da sind wir lang gefahren, aber man sieht, hat es ja im Fernsehen gesehen und dann auch gerade in Bonn am Ziel. Ich würde sagen, eigentlich erwartungsgemäß auch. Ich war ein bisschen überrascht, dass Rüdiger Selig das Wort, das er überrascht in den Mund genommen hat, weil ja, Bonn-Innenstadt, das hat man sehr geschickt gemacht, dass man das Etappenziel dort direkt in die Stadtmitte gepflanzt hat. Das war perfekt. Am Hofgarten war richtig viel los, war richtig schön. Auch die Stimmung war gut. Also es war nicht so, dass da irgendwelche Passanten standen und gesagt haben, ach, was ist hier, Fahrradrennen, aber bleiben wir mal kurz stehen und gucken zu. Sondern es waren mehr wirklich Leute, die tatsächlich Radsportfans waren, die viele in Radklamotten, Fahnen hingen da von Fanclubs, einige hatten ihre Campingstühle aufgestellt an der Bande und saßen da schon wahrscheinlich mehrere Stunden. Also es war wirklich schöne Radrennstimmung und ja, genau das braucht eben die Deutschlandtour dieses Jahr. Das ist hier beim Startschuss bei der neuen Deutschlandtour quasi sofort so, die Zuschauer da sind, die Sponsoren merken, dass das Interesse da ist, dass es sich lohnt, da zu investieren und dass das dann auch in den nächsten Jahren wächst. Das ist eben extrem wichtig dieses Jahr und deswegen ja, hat man das sehr gut gemacht, dass man in die Städte geht. Gerade hier jetzt Bonn ist ja auch nicht so ein ganz kleiner Ort. Stuttgart zum Abschluss wird mit Sicherheit auch toll werden. Und ich bin auch sicher, dass in Trier und Merzig viele Leute draußen sind. Ja, und wie gesagt, darauf kommt es eben jetzt auch tatsächlich an.
Und morgen kommt man an in Trier nach 196 Kilometern auf der Königsetappe, denn die ist morgen bereits mit 4 Bergwertungen. Also da geht's richtig zur Sache morgen.
Ja, morgen wird's richtig richtig schwer. Ich finde, wenn man so das Profil anguckt, ich bin jetzt die Etappen 2, 3 und 4 nicht abgefahren. Die erste kannte ich schon. Da bin ich im Ende Mai mit Fabian Wegmann, mit dem sportlichen Leiter der Deutschlandtour, drüber gefahren für eine Geschichte fürs Tourmagazin. Kannte die Strecke, aber die anderen kenne ich jetzt nur von Karte und Streckenprofil. Und wenn man sich das Profil anguckt, ist eben diese zweite Etappe nach Trier, würde ich sagen, auch die schwerste. Da ballt sich's dann hinten raus ganz schön mit Anstiegen. Und die es auch teilweise, glaube ich, in sich haben. Also da könnte es tatsächlich richtig auseinandergehen.
Ab 129,5, ab Kilometer 129,5, da geht's dann die Berge hoch und da geht's dann auch ordentlich in die Knochen. Und dann kommt man nach 196 Kilometern nach Trier und dann wissen wir, wer morgen der Sieger dieser Königsetappe der Deutschlandtour 2018 ist. Und den vermelden wir dann morgen Abend hier wieder bei Radio Tour, dem Radsport-Talk auf meinsportradio.de. Felix Matthies von radsportnews.com, der meldet sich dann wieder bei uns dann aus Trier, aus dem Etappenzielort. Felix, für heute vielen Dank.
Bitte gerne, immer wieder. Bis dann, ciao.
Am 1. April 2011 bereitet sich Rola El Halabi auf ihren großen Moment vor. In 10 Minuten soll die Boxerin um den WM-Gürtel kämpfen. Doch dazu wird es nicht kommen, denn ihr Stiefvater stürmt in die Kabine und versucht, die Tochter zum Krüppel zu schießen. Aber warum? Wie konnte es so weit kommen und wie ging es aus? Das erzähle ich euch in der neuen Ausgabe von
Tatort Sport. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.